redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist wie immer der Historiker Matthias von Hellfeld. Hallo Historiker.
Ah, ich grüße dich an diesem wunderbaren Tage zum Wiegenfest des Herrn.
Ah, fröhliche Weihnachten. Man weiß ja auch mal nicht, frohe, fröhliche, naja, wie dem auch sei, fröhliche Weihnachten. Der Herr sei mit dir. Thema heute, der Mann, nach dem der Platz benannt ist, an dem meine liebste Burgerbraterei in Köln liegt.
Genau, Klotwigplatz.
Klotwigplatz.
Ja, Klotwig, das ist ein Merowingerkönig oder war, muss man ja besser sagen. Und der ist im Jahr 507. Jedenfalls wollen es die Annalen so. Es gibt da ein bisschen Differenzen. Es kann auch sein, dass es ein bisschen vorher, ein bisschen danach war. Jedenfalls einigt man sich im Prinzip auf das Jahr 507, auf Weihnachten, Heiligabend. Und an diesem heiligen Abend des Jahres 507 klettert der Merowingerkönig Klotwig ins Taufbecken des Christentums und begründet damit sozusagen eine Kirche in seinem Reich, weil er nämlich alle seine Nachfolger damit verpflichtet, ebenfalls diesem Christentum beizutreten und, das ist ganz wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass es sich verbreitet.
Aber das hätten also, die doch nicht gemusst, oder? Die hätten doch auch sagen können, nee, so wie damals bei den Ägyptern, nee, jetzt haben wir wieder mehrere Götter.
Genau, hätten sie sagen können.
Okay.
Also er hat aber natürlich einen Sinn dahinter und der Sinn war die Verbindung mit dem Papst, der noch nicht so bedeutend war, wie man sich das vielleicht vorstellt. Der war noch sozusagen in den Anfängen. Mhm. Er war auch so ein bisschen allein gelassen, ja, Papst alleine zu Hause, weil nämlich das Imperium Romanum ist ja ungefähr 30, 40 Jahre vorher endgültig untergegangen, 475 sagt man so im Prinzip, mit dem Söldnerführer der Germanen Odoaker. Mhm. Und jetzt 507, also schwebt der Papst so ein bisschen im luftleeren Raum, weil um ihn herum eben nicht so richtig eine große Macht ist, die ihn schützt zur Not, weil er hat ja selbst keine Soldaten. Und er ist dann darauf angewiesen, dass ihn irgendein christlicher Herrscher zur Seite springt, falls also irgendwelche übelwollenden Menschen ihm ans Fell möchten.
Ich glaube ja, ich habe das schon mal gefragt, aber warum wollen Christliche oder warum wollen Herrscher ihm überhaupt zur Seite springen? Weil
ja,
der hat doch keinen Nutzen, außer dass er der Papst ist.
Naja, das hat natürlich, das kann ja nur ein Laie sagen, mit Verlaub. Also es ist so, die Menschen in der Zeit, also ich sag mal im frühen, späte Antike, frühes Mittelalter, haben eine gewisse Vorstellung vom Leben und von dem, wie sich diese Erde im Gesamtzusammenhang irgendwie einordnet. Mhm. Man kann es ja so vorstellen wie eine Triangel in einem großen Orchester. Ja, da ist oben eine Spitze und rechts und links eine Spitze. Und oben in der Spitze, da ist Gott.
Ja.
So. Von dem hatte man so eine bestimmte Vorstellung, die natürlich sich aus der Bibel speiste. Und die Vorstellung war, dass Gott so ein bisschen der Weltenlenker ist, dass also im Grunde genommen alles nach seinem großen Plan verläuft und dass er eben eine bestimmte Vorstellung hat, wie das auf dieser Erde, wo sich die kleinen blöden Menschen befinden, abzulaufen hat. Und zwei weitere Ecken gibt es ja dann auf dieser Triangel. Und auf der einen Ecke war der Papst. Weil der Papst ist ja der Stellvertreter Petrus, also des Ersten unter den Jüngern. Und insofern ist er der direkte Verbindungsmann zu Gott, der irgendwo sitzt. Ich sage jetzt einfach mal auf Wolke 7. Mhm. Und dieser Papst, der interpretiert die Bibel für die Menschen verbindlich. Mhm. Das macht er schon die ganze Zeit bis zum heutigen Tage. So, und der braucht, weil er eben nicht weltlich ist, sondern geistlich und deswegen auch keine Armee hat und sie auch gar nicht bezahlen könnte, braucht er jemanden, der ihn beschützt. Und die Menschen hatten sich so überlegt und gedacht, dass also der Schutz des Papstes durch die weltliche Macht die dritte Seite dieser Triangel ist. Sodass es also einen Gott da oben gibt, der setzt den Papst ein und der Papst segnet den weltlichen Herrscher und der wiederum beschützt ihn. Also es gibt ein Geben und Nehmen.
Und nur dadurch ist die Welt komplett.
Genau, dadurch ist die Welt komplett und man kann sich das so vorstellen, also auch du suchst irgendwelche Leitplanken, an denen du dich entlanghangelst in deinem Leben. Das macht jeder und du kannst es jetzt Normen sagen, du kannst sagen Moral, du kannst Ethik dazu sagen, politische Vorstellungen, was weiß ich. Und manche haben eben eine religiöse Vorstellung und hangeln sich eben entsprechend dieser Vorstellung daran entlang. Und die Menschen damals hatten in Ermangelung einer Alternative eben diese Vorstellung, dass die Weltordnung dadurch zustande kommt, dass eben Gott den Papst einsetzt, der Papst den weltlichen Herrscher segnet und ihn dann später die Kaiserkrone gibt. Also wir erinnern uns ja, ich sag mal, ab Karl dem Großen, ist ja diese Verbindung zwischen Papst und weltlichem Herrscher sehr, sehr eng. Und der macht da einen richtigen Deal. Das geht bis durchs ganze Mittelalter durch. Ihr beschützt mich, ich habe so ein bisschen Einfluss auf denjenigen, der dann sozusagen der große Herrscher wird. Und als Gegenleistung segne ich ihn mit der Kaiserkrone. Mhm. Und dadurch entsteht das Gottesgnadentum. Also du kriegst deine Krone auf die Birne, dadurch, dass Gottes Gnade durch den Papst sie dir verleiht. Und eben nicht durchs Volk.
Ja.
Ja, der Unterschied zu Lilibet von der Themse ist, dass die eben nicht von Gottes Gnadentum Königin ist, sondern sie ist abhängig vom Parlament sozusagen. Und wenn das Parlament Nein sagt, dann ist Nein. Mhm. So, und früher, also im Jahr 500 nach Christus, war es eben so, dass es schon für einen weltlichen Herrscher von großer Bedeutung war, dass der Papst an seiner Seite war und ihm eben auch diesen Segen, diese Gottesgnade weiterreichte.
Dann müssen die aber, dann hat er doch wahrscheinlich auch reichlich Bewerber da stehen gehabt. Also was weiß ich jetzt, hier Chlodwig den Merowinger, Karl den Franken, Horst den Karolinger oder sowas, genau. Oder nicht?
Konnte vor allem Horst der Karolinger, ja, der war ganz
kenn mich ja nicht so aus.
Naja, es ist so, also es wurde immer der Stärkere sozusagen, derjenige, der dann König war. Das ging noch ziemlich mit Hauen und Stechen und wenn das eben nicht mit Hauen und Stechen ging, dann ging es mit Heiraten. Okay. Also dann wurde einfach gesagt, ich heirate jetzt mal da eine schöne Tochter weg und da die dann Erbin irgendeines Fleckchens ist, gehört das dann mit zu meinem Fleckchen. Mhm. Und so wurde also das ganze Konglomerat sozusagen immer größer und damit wirst du irgendwann eben der Mächtigste unter den Mächtigen und der schwingt sich dann eben auch auf, durchaus mit dem Papst einen Deal zu machen und dann eben zum Beispiel zu sagen, okay, ich klettere jetzt in die Taufwanne und sage, alle, die mir nachfolgen, müssen das auch tun. Das heißt, von da an ist das Königsgeschlecht der Merowinger und der Franken natürlich auch christlich. Mhm. Und damit hat der Papst ein großes Pfund in der Hand, weil er dann einen riesigen Flecken in Europa, mittendrin, im Zentrum von Europa, christlich hat. Und er versucht dann auch über diese Dependance sozusagen die Christianisierung nach Osten und Westen weiter auszudehnen. Und das gelingt ihm auch.
Und weil er eine dieser drei Leitplanken ist, Gott, Kaiser und Papst, hat er ja mittelbar auch Macht über diese Regionen.
Naja, er hatte Macht insofern, als die Menschen diese Leitplanken akzeptiert haben.
Ja.
Du musst ja immer dir vorstellen, auch wenn es schwerfällt, es gibt kein Handy und kein Internet.
Ja.
So, die Menschen sind darauf angewiesen, dass sie Informationen bekommen von Hörensagen, von
Es gab ja nicht mal den Kindern. Buchdruck, es gab ja gar nichts.
Ne?
Ja.
So, und es wurde also tatsächlich von Mund zu Mund weitergegeben, beziehungsweise so die ersten schriftlichen Formen gab es natürlich auch schon. Ich sage jetzt mal irgendwelche Flugzettel oder sowas, dass man irgendwo was hinschreiben konnte, das gab es natürlich schon, aber es war eben noch nicht so, dass man sich sozusagen informieren konnte, dass es auch Alternativen gab. So, und in diesem Zusammenhang brauchten die Menschen einfach eine stabile Wertordnung. Das ist das Gleiche, was wir heute auch wollen. Wir wollen eine stabile Regierung, ja, weil wir eine stabile Werteordnung wollen. Wir möchten nicht im Chaos leben. Das ist nicht in unseren Genen sozusagen von vornherein drin. So, und jedenfalls bei den meisten nicht. So, und genau so war das eben damals auch. Und als Chlodwig ins Taufbecken steigt, kann man sich natürlich jetzt fragen, warum ist er denn jetzt nun gerade zum Papst, also zu der römischen Kirche gegangen?
Gab es noch eine andere?
Genau, gab es noch eine andere. Die Frage ist sehr gut.
Danke.
Es gab zumindest zwei andere. Das eine, er hätte ja auch sagen können, wisst ihr was, das war mit unseren vielen Göttern und dem ums Baum tanzen und Feuer machen und durchs Feuer springen und irgendwelche Schweine opfern und so weiter. Das war ja sehr schön, das war sehr bunt, da wurde immer ordentlich getrunken und gefeiert, das machen wir weiter. Und wir sind damit ja auch ganz gut gefahren, indem wir einfach unsere Götter hatten, unsere Kulte hatten und unsere heidnischen Rituale hatten.
Ja, aber das ist doch alles unzivilisiert.
Naja, das siehst du heute so. Damals war das überhaupt nicht unzivilisiert, sondern das ganze Imperium Romanum war so aufgebaut. Also das war keineswegs unzivilisiert. Und die Götterwelt der Griechen, das war einfach nur ein Versuch zu erklären, was ist das eigentlich, wo wir hier sind? Was verdammt nochmal ist das? Und dann haben sie sich halt überlegt, da gibt's Wellen auf dem Wasser und mal gibt's eine Sturmflut und da muss es irgendeinen geben, der da richtig pustet, damit das Wasser sich aufbaut. Daraus wurde ein Gott. Also Poseidon oder Neptun dann später bei den Römern. Und das Gleiche kannst du mit allen anderen Sachen machen. Wenn du auf Jagd gingst, brauchst du halt irgendein Wild, das du schießen kannst. Wie kommt es dahin? Weil irgendein Gott oder Göttin es dahin geschickt hat und so weiter. Also kannst du das alles zusammenreimen. Und das wurde dann irgendwann eben abgelöst durch das, was in der Bibel stand, also das Christentum, später durch den Islam, also monotheistische Religionen, die das krasse Gegenteil sind. Also du hast einmal mehrere Götter, Also die griechische Götterwelt, das waren 15 oder 16 unterschiedliche Gottheiten, die alle im Olymp sozusagen dann zu Füßen des Göttervaters Zeus saßen. Und runtergebrochen bei den Christen, beim Islam, bei den Juden natürlich auch, gibt es eben nur eine zentrale Figur. Und die wird halt anders benannt, aber das ist immer dieselbe, nämlich Gott. So, das war die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es gab auch damals schon innerhalb des Christentums eine, ich sag mal, Variante B.
Ach.
Die hießen Arianer. Und das waren auch Christen, die glaubten auch an Gott, die glaubten auch an, die hatten auch Jesus auf dem Schirm und die waren also im Grunde genommen auch entlang der Bibel. Aber und es gab einen einzigen tatsächlichen wesentlichen Unterschied und der lautete, die Christen, wie wir sie kennen, ja, die leben nach der Trinität, nach der Dreieinheit. Das ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist alles eins.
Ja.
Eine Sache sozusagen mit drei unterschiedlichen Ausprägungen. Und genau diesen Punkt, den akzeptierten die Arianer nicht. Sie sagten also, die Wesensgleichheit Gottes, die in der römisch-christlichen Theologie vorherrscht, diese unauflösliche Einheit, obwohl es eigentlich drei unterschiedliche Personen sind, das alles gibt es nicht. Und insofern akzeptierten sie die Grundlage nicht sozusagen, auf der diese römische Christenheit dann sich aufgebaut hat. Und dieser
frühe Zweifler, gar nicht schlecht.
Naja, also
soweit das denen möglich war in diesem ganzen Kontext.
Ja, das war genau
so. Verstehe ich nicht. Was ich heute auch sage, verstehe ich nicht. Dann kann es das auch nicht sein.
Ist genauso ein Unfug wie das andere, ja, wenn wir mal etwas
ja gut, davon mal abgesehen, ja, aber genau. Jetzt
innerhalb. Aber schon seit 320 ungefähr, Konzil von Nicäa, gibt es diesen Streit zwischen den verschiedenen christlichen Ausrichtungen, sage ich jetzt mal. Also als das Christentum im Römischen Reich allmählich zur Staatsreligion wurde oder akzeptiert wurde und dann Staatsreligion, auf dem Weg dorthin gab es die Auseinandersetzung mit den Arianern. Und die letzte große Position sozusagen der Arianer waren die Langobarden, die dann nach Chlodwig sich im Norditalienischen bis runter nach Rom ungefähr dann über eine gewisse Zeit lang festgesetzt haben. Und die haben dann aber so einen pragmatischen Arianismus gemacht und haben gesagt, naja, also wir sind so und die anderen sind so, molosse das wie es ist. Und
rheinischer Arianismus. Ja.
Genau, wir lassen das mal so und dann gucken wir mal irgendwie, wie das so geht. Also das war dann sozusagen die Alternative. Das hat Chlodwig eben nicht gemacht, weil er tatsächlich also die Verbindung eben wollte zwischen dem mächtigen Merowingerreich in der Mitte Kontinentaleuropas und dem römischen Papst. Und die Frage, also er ist ein sehr bedeutender König und das ist wirklich eine echt grundlegende Entscheidung für den weiteren Werdegang der Gegend, in der wir beide heute leben, also Deutschland, Frankreich, Benelux. Und wir haben natürlich dann auch gefragt, was wissen wir, was ist das für ein Typ gewesen? Was wissen wir genau? Und da muss man dann feststellen, wie bei vielen Menschen dieser Phase des Mittelalters wissen wir wirklich herzlich wenig. So eine kleine Klammerbemerkung, weil es eben so wenig Quellen gibt, heißt das auch das dunkle Mittelalter. Also es ist nicht so, weil es alles so schrecklich war, sondern weil man so wenig Quellen hatte und deswegen vieles im Dunkel blieb.
Eigentlich ist das doch seltsam. Ich meine, wenn jemand so bedeutend ist, auch für die Zeit, auch in der Zeit so bedeutend war, der muss der doch unendlich viele Steinmetze beauftragt haben, überall Gedenktafeln hinzunageln und sowas alles. Ich finde das faszinierend, dass sie das trotzdem nicht gemacht haben.
Würdest du bitte die Möglichkeit ins Kalkül einbeziehen, dass diese Dinge verloren gegangen sein könnten?
So viele?
Denn auch damals hat es schon gebrannt und auch damals sind einfach schon Schlachten geschlagen worden, die Vernichtung hinterlassen haben. Und auch damals wir sind im Jahr 500.
Ja, aber das haben die Ägypter ja besser hingekriegt, die waren älter.
Ja, aber das ist nicht so, dass die Kultur im Jahr 500 in Kontinentaleuropa so auf einem so hohen Stand war wie bei den alten Ägyptern, sondern das sind ja durchaus unterschiedliche Entwicklungen gewesen. Und es ist eben auch nicht so wie später bei Karl dem Großen. Karl der Große hatte einen Menschen, der lief hinter ihm her und schrieb jeden Furz auf den der Mann gelassen hat, das war Einhard.
Einhard, sagt mir sogar was, ja.
Also Einhard war jemand, der den Karl den Großen zum Superstar geschrieben hat. Ja, das war so ein im Prinzip speichelleckerisch. Da war keine Kritik drin, da war alles toll. Und der war einfach der Allergrößte und mit ihm kommt sozusagen alles Gute auf die Erde zurück. Aha. Damit kannst du natürlich auch nicht so wahnsinnig viel anfangen heutzutage. Aber die Frage ist eben einfach, man muss ja wirklich mal fragen, warum hat er das gemacht und was waren sozusagen seine Ausbildungswege oder wie ist er überhaupt dazu gekommen und was ist so. Und da haben wir natürlich auch jemanden gefragt, das ist Steffen Patzold, der lehrt an der Universität Tübingen und der hat uns erstmal offenbart, dass es eben wirklich relativ wenig Quellen gibt und hat dann eine Geschichte uns erzählt, die eben so ein bisschen ein Licht auf diesen Chlodwig wirft.
Dann haben wir vor allen Dingen eine schöne Geschichte, die aber über 70 Jahre nach seinem Tod erst geschrieben wird von einem katholischen Bischof in Tours. Der heißt Gregor, das ist ein römischer Aristokrat. Und für den war Chlodwig ein Held, eben weil er sich hat taufen lassen, so eine Art christlicher Idealkönig. Also Sie sehen, das ist nicht wirklich eine gute Basis, um sich einer historischen Person anzunähern. Das ist ein bisschen so, als wollten Sie eine Biografie Adolf Hitlers schreiben auf der Basis von 5 Briefen der Nazizeit und dann eine Geschichte, die Ihnen vielleicht Margot Käßmann noch erzählt hat.
Das kommt sehr gut.
Das ist wirklich wenig.
Das ist sehr wenig. Also man muss da sich so ein bisschen was zusammenreimen, man muss so ein bisschen spekulieren, auch man muss sozusagen hochrechnen aus den Informationen, die man meint, gesichert zu haben. Und deswegen ist es auch manchmal etwas schwierig zu sagen, das war jetzt im Jahr 507, es kann aber auch schon gewesen sein, dass es im Jahr 503 war.
Und der Vatikan hat über sowas nicht, na gut, was soll der Vatikan mit detaillierten Aufzeichnungen? Der hat auch nur die Aufzeichnungen, die ihn unmittelbar betreffen. Ne?
Genau, also der Vatikan hat das natürlich gewusst oder der Papst hat das gewusst und hat also sich entsprechend gefreut vermutlich. Es gibt da noch so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob wir haben schon mal gesprochen über die Schlacht an der Möwischen Brücke hier, also die Konstantin der Große geschlagen hat in den Nachfolgen sozusagen um das beginnende dritte nachchristliche Jahrhundert oder vierte nachchristliche Jahrhundert, Entschuldigung. Und da hat er ja dieses berühmte Zeichen am Himmel gesehen, das Chiro-Zeichen, hat dann gesagt, also dann, wenn ich jetzt gewinne, in hoc signo vinces, dann werde ich also sozusagen zum Christentum übertreten und werde das alles christlich machen. Und da, also von Chlodwig gibt es auch so eine Geschichte, da war so eine Schlacht gegen die Alemannen. Mhm. Und da stand es nicht gut um ihn und er hat dann also offenbar gefleht darum, dass also der liebe Gott ihm beistehen möge. Und er gewann diese Schlacht und hat dann also offenbar noch so einen Push bekommen, nun also diesen Schritt zum Christentum zu machen. Auch das ist völlig im Nebel und da weiß kein Mensch, ob das stimmt, genauso wenig wie mit der Möwischen Brücke. Das sind ja auch alles nur Geschichten, die man sich sozusagen erzählt hat, um so ein bisschen zu begründen, warum dann eben, ich sag mal, sich bestimmte Entwicklungen so weiterentwickelt haben. Und das ist eben auch für den Chlodwig so wichtig. Deswegen ist das für uns auch heute noch eine wichtige Geschichte, weil die Merowinger, da weiß man immer nicht, sind das jetzt Franken oder nicht. Die Antwort lautet ja. Die Merowinger sind also eine Dynastie, sozusagen ein fränkisches Adelsgeschlecht. Und die Grundlegung sozusagen, die dort getroffen wurde, also dass ich jetzt in das christliche Taufbecken steige als Chlodwig und gleichzeitig sage, alle meine Nachfolger müssen das auch tun und die Menschen sich auch daran gehalten haben, weil das so eine Art Vermächtnis eines großen Königs war. Damit ist dann tatsächlich zementiert worden, dass auch das Nachfolgereich der Römer, ja, man muss immer bedenken, das Römische Reich ist 30, 40 Jahre vorher zugrunde gegangen. Also de facto, de jure war es wahrscheinlich schon vorher oder de facto war es vorher schon, de jure dann auch tatsächlich in dem Moment. Und die Nachfolgereiche entstehen dann ja sozusagen im nördlichen Raum, also in Frankreich, Deutschland, so Österreich, das wir sie heute so kennen. So, und die übernehmen das, was im Imperium Romanum schon Staatsräson war, nämlich das Christentum. Mhm. Die hätten ja auch, wenn sie das nicht gemacht hätten und sagten, nee, also wir kloppen lieber wieder mit dem Holzknüppel auf dem Baum rum, dann würden wir zwei das auch heute machen, vermutlich. Ja. Weil es dann eben keine Alternative gegeben hätte und wir gesagt hätten, da waren mal so ein paar Christen, das war so eine kleine verfolgte Minderheit und die sind halt ausgeschlossen oder ausgeschaltet worden. Arianer gibt es heute auch noch, aber ach, eben, das ist eine kleine Gruppe, die eine Untergruppe irgendwie bildet und eben sowas wie Baptisten oder irgendein, also ich will jetzt nicht, ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, aber jedenfalls eine kleinere Gruppierung innerhalb des großen, breiten christlichen Spektrums. Und wenn du nach Amerika gehst, da gibt es an jeder Ecke irgendeine unterschiedliche Kirche, die sich irgendwie alle auf die Bibel beziehen und alle mehr oder weniger radikal sind.
Hätten damals, also ohne Chlodwig, hätten die Christen niemals die Macht haben können, sich so weit auszubreiten? Also hat es da nicht noch irgendeinen Parallelherrscher gegeben, der den Job hätte übernehmen können?
Also hätte, hätte, Fahrradkette, das
ja,
ist
klar.
Das Problem.
Ja.
Wir machen jetzt mal kontrafaktische Geschichte,
genau.
Das bedeutet, wir sagen einfach, hat alles nicht stattgefunden, was wäre dann passiert? Und dann hättest du zum Beispiel, wäre es möglich gewesen, dass der Islam, wenn er sich dann trotzdem gebildet hätte, ja?
Ist ja auch noch eine große Frage.
Der Islam hat sich als Gegenbewegung zu Christen und Juden gebildet, die Mohammed und andere, jedenfalls so wird es erzählt, denunziert haben und gemobbt haben, um es mal vorsichtig zu sagen. So, wenn es da keine Christen gegeben hätte und wenn möglicherweise auch nicht so viele Juden in der Gegend gewesen wären, wo Mohammed gelebt hat, dann hätte er gar keinen Grund gesehen, eine neue Religion ins Leben zu rufen. Dann wäre der Erzengel Gabriel ihm möglicherweise auch nicht begegnet und so weiter und so weiter. Also das ist alles problematisch. Aber nehmen wir mal an, er wäre trotzdem, dann wäre relativ wahrscheinlich, dass der Islam sich auch in Europa ausgebreitet hätte, mit oder ohne Gewalt. So, das wäre dann ganz normal und dann könnte es durchaus so sein, dass wir heute Moslems wären.
Ja.
Es hätte aber auch sein können, dass sich dann, ich sage erstmal, das Judentum verbreitet hätte. Dass wir aus dem Römischen Reich, da gab es ja eben auch sehr viele Juden, also in der Levante, also Palästina und Syrien und so weiter. Wenn die gesehen hätten, dass das Christentum auf dem Rückwärtsgang ist, dann hätten die vielleicht versucht, da in diese Lücke einzustoßen. Das weiß man alles nicht.
Ja.
Aber sicher ist, dass es dann auf jeden Fall nicht so geworden wäre, wie wir es heute haben. Also wir haben heute Blöcke, religiöse Blöcke sozusagen in der Welt. Und der in Europa ist es deutlich das Christentum mit einer Schnittstelle dort, wo Europa eine Landverbindung zu Asien hat. Ja, Europa ist überall von Wasser umgeben, nur eben Richtung Asien nicht. Und insofern ist da die einfachste Möglichkeit des Austausches von Kulturen. Und im Übrigen gibt es genau dort auf diesem Weg sozusagen immer den Versuch, Europa abzuschotten. Also da gibt es Grenzanlagen seit Maria Theresia und den großen Türkenkriegen. Und die werden heute wieder aufgebaut von Ungarn und Österreich und Tschechoslowakei und so weiter. Also das ist alles sozusagen eine uralte Geschichte, die sich dort wiederholt. Aber
also wiederholt sich Geschichte immer?
Immer. Also mit natürlich, es gibt schon viele Sachen, die sich eben immer wiederholen. Und deswegen ist es so wichtig, dass was wir hier machen, dass man sich einfach klar macht, es hat alles schon einmal gegeben. Und auf fast jeden Topf gibt es einen Deckel, selbst auf das Internet. Also das Internet bringt einen extrem radikal schnellen Wandel in unser Leben. Und alle sagen, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Man lese Hobsbawm, also den großen Philosophen, Historiker, Politiker, also der ist ja alles gewesen. Und der hat aufgeschrieben und begründet und auch nachhaltig nachgewiesen, dass die industrielle Revolution, die ungefähr 200 Jahre zurückliegt, einen derart radikalen Wandel gebracht hat, der ist in der Menschheitsgeschichte so vorher noch nicht aufgeschrieben gewesen. Und mein Beispiel dazu ist immer, als Bismarck geboren wurde im April 1815, gab es in Deutschland 300 Kilometer Eisenbahnstrecke.
kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Auch, ja. Und die wurde im Grunde genommen benutzt von Wagen mit Pferden davor. So richtige Antriebe gab es ja noch gar nicht. Als Bismarck gestorben ist,
hatten wir Jahr Flugzeuge.
1898. Noch
nicht? Ich,
nee. Nein. Da gab es 34.000 Kilometer Eisenbahn und voll besetzt, unentwegt, fuhren die rauf und runter und hin und her. Das ist ein Wandel innerhalb eines Lebens, der mindestens so dramatisch ist, mit all seinen Implikationen. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, dass da eine Eisenbahn fährt, ja. Da wird Dreck gemacht, da wird es laut, da wird Geschwindigkeit entwickelt, da wird Mobilität auf einmal entwickelt. Du kannst von Hamburg nach München fahren innerhalb von relativ kurzer Zeit. Das waren bis dahin eine Woche Reisen. Jetzt konntest du das in, ich sag mal, einem Tag machen. Du lerntest auf einmal Leute kennen, die deine Sprache sprachen in einer Gegend des gleichen Landes, das du bis dahin noch nie in deinem Leben gesehen hast. Ja?
Noch nie in deinem Leben hast sehen können, weil es auch viel zu teuer gewesen wäre oder zu aufwendig. Ja.
Einer aus Kiel kommt zum Bodensee. Das ist für den wie ein achtes Weltwunder. Und umgekehrt natürlich auch. So, also das, was da passiert, das ist nichts Neues. Ja, es ist einfach nur immer in einer anderen Form sozusagen. Ja. Wir suchen immer noch die gleiche Antwort auf die gleiche Frage. Warum sind wir hier? Was soll das alles? Wie verhalten wir uns vernünftig? Wie können wir den eigenen Untergang verhindern? Wie kann man dafür Sorge tragen, dass diese Kugel nicht völlig ruiniert wird? Und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die sich die alten Griechen auch gestellt haben. Und Also wir können so selbst bis hin zu Umweltschutz gibt es wirklich, wie baut man eine Kanalisation, damit es nicht so stinkt? Ja. Wir können verhindern, dass die Scheiße von uns auf irgendwelche Felder kommt, wo wir Essen aufziehen und so weiter. Also all diese Dinge sind einfach nur eben in einer anderen Form der jeweiligen Zeit entsprechend. Da sind sie natürlich anders, aber in der Auswirkung sind sie im Prinzip ähnlich.
Ich hoffe bloß, dass ich lang genug lebe, um irgendwann mal einen Historiker zu hören, der mir erklärt, ob die industrielle Revolution oder die digitale Revolution oder wie man es nennen mag, also welches davon die größere Disruption war, weil so gefühlt würde ich sagen, war es die industrielle Revolution.
Ja, möglicherweise. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Ja. Das müsste man sich sozusagen anhand von Daten und Veränderungszahlen und Kennziffern anschauen. Wobei es die für die industrielle Revolution vermutlich jedenfalls nicht in vergleichbarem Maße mit der digitalen Revolution geben wird. Mhm. Also die Frage sozusagen, wo entstehen Arbeitsplätze, wo werden sie vernichtet, wie wirkt sich Globalisierung aus?
Wie stark wandelt sich der Alltag des Einzelnen, das ist ja eigentlich
ja, auch das, die auch Frage. Das. Ne? Ja, aber das hängt ja damit zusammen. Also dein Alltag ändert sich, je mehr du globalisiert wirst und je mehr du Sachen futterst, die in China hergestellt worden sind und das für dich gar kein Problem ist. Das ändert deine Realität dramatisch, weil du gehst dann nämlich nicht mehr zum Bäcker nebenan, sondern du kaufst dir ein Brötchen, das aus China kommt. Nur so als Beispiel gesagt.
Ja, ja.
Damit ändert sich natürlich alles um dich herum. Also das ist relativ.
Vielleicht ist einfach nur der Änderungsschmerz nicht ganz so groß bei dieser digitalen Revolution, weil wir letztendlich im Internet das tun, was wir vorher auf der Straße getan haben. Also ne, ja. wir verdienen unser Geld im Radio und mit Radio im Internet. Da ist der Schritt kein so großer, wie er wahrscheinlich war von Subsistenzlandwirtschaft, also wo du dich im Wesentlichen selbst ernährt hast und ein bisschen an König abgeführt hast, hin zu Akkordarbeit in der Fabrik.
Ja, es ist im Übrigen auch immer eine Frage, wie empfinde ich das und wie abgehärtet bin ich gegen Veränderungen und wie willig bin ich auf Veränderungen einzugehen.
Resilienz also jemand, ist das Zauberwort.
Genau, jemand, der sagt, ich finde das alles toll, also ich in meinem hohen Alter turne im Internet herum, finde das großartig und mache E-Books und was du kennst ja alles. Ja. Und insofern bin ich so jedenfalls, ich sag mal, relativ weit mit diesem System konform und finde das auch gut.
Aber was sagt der Lokführer, dessen Lok demnächst alleine fährt? Ne?
Genau, ich sehe natürlich auch, der Braunkohlearbeiter in der Lausitz ist genauso eine beschissene Sau und eine arme Socke wie eben der Lokführer, der seine Lok demnächst verlassen kann und sie fährt trotzdem. Ja. Und für die müssen wir tatsächlich dann Sorge tragen, dass irgendwas anderes dann da ist. Das ist im Übrigen früher nicht gemacht worden. Also früher wurde man dann dem Schicksal überlassen. Und ich empfehle jedem nur mal so einen kleinen Blick in die Literatur über den Pauperismus, also die strukturelle Armut am Beginn der industriellen Revolution in Deutschland, also mal erste Hälfte 19. Jahrhundert. Das ist schon dramatisch gewesen, weil man dann eben einfach gesagt hat, ja, jetzt brauchen wir in der Landwirtschaft niemand mehr, weil da ist die Produktivität durch neue Maschinen sehr viel höher. Ihr geht doch in die Stadt, da gibt es dann Fabriken, aber diese Fabriken brauchen so schnell noch keine Arbeiter in den großen Mengen. Das ist erst später. Und das heißt, du hast im Prinzip eine doppelte Arbeitslosigkeit. Einmal auf dem Land, weil da eben neue Maschinen viele Menschen überflüssig machen und dann auch in der Stadt, weil dort viele Menschen hinziehen in Erwartung von Arbeit, die es aber noch gar nicht gibt, die es erst später gibt. Und da entstehen diese Suburbs, diese proletarischen Vorgruppierungen von Städten sozusagen, die eben damals den Begriff Lumpenproletariat bekommen haben. Und dadurch entsteht Karl Marx, das Kapital und die Idee, das muss sozusagen verändert werden. Dieser Verteilungsprozess muss ein neuer, ein anderer werden, weil ansonsten kriegen die einen alles und die anderen gar nichts. Also das war ja auch damals sichtbar. Als Marx das geschrieben hat, war das sichtbar. Und dieser Veränderungsprozess hat dort sozusagen eine völlig radikalisierte Form gefunden. Deswegen ist er viel dramatischer von den sozialen Auswirkungen als das, was heute passiert, obwohl es letztendlich ähnlich ist. Ja? Also wir haben neue Methoden, wir haben neue Arbeitsweisen, wir haben eine viel höhere Produktivität, die jährlich steigt und die jährlich irgendwelche Steigerungsraten im Bruttosozialprodukt hervorruft, aber mit immer weniger Arbeitern.
Aber das ist eine völlig andere Sendung. Bis hierhin vielen Dank, Matthias von Hellfeld.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 24.12., den Heiligen Abend, denn da läuft die passende Sendung Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.